Vom Heft Nummer 7, Bibelpanorama Propheten, heute die Lektion Nummer 2, Joel und Amos. Joel und Amos. Vielleicht würde jemand sich fragen, ja, warum fangen wir mit dem Prophet Joel und Amos an, wenn ja die Propheten, die Propheten der Bibel jetzt mit einem anderen Prophet anfangen. Und da muss ich einfach sagen, mir hat's total geholfen, mich zu vertiefen im Thema, warum sieht es so aus, dass die Propheten kreuz und quer reden. Wenn man die Propheten liest, ist es schwer zu verstehen. Das heißt, und ich denke, was der Verständnis erschwert, ist, dass die Propheten in einer verschiedenen Reihenfolge sind. Die folgen nicht die geschichtliche Reihenfolge, wie jetzt alle anderen Bücher, sondern die Propheten, die haben ja eine einzigartige Reihenfolge, die ja auch teilweise im Neuen Testament man auch wiederfindet, diese Reihenfolge von der Größe der Bücher, wie hier die Briefe des Apostel Paulus. Ne? Man hat zuerst den Römerbrief, der aber ja viel später geschrieben wurde als hier zum Beispiel Thessalonicher. Das erste Brief, was Paulus geschrieben hat, war Thessalonicher, aber steht ja quasi am Ende vom Neuen Testament. Ja, warum ist das so? Weil ja auch die Briefe vom Neuen Testament auch dieses Prinzip folgen, die Größe, zuerst die Großen und dann die immer, ne, in Richtung von den Kleineren. Manchmal haben die das früher so gemacht. Wichtig ist, dass wir das wissen, dass es so ist, und uns dann fragen, welche wäre dann die richtige Reihenfolge, die geschichtliche Reihenfolge, damit wir das besser verstehen. Weil ja die Propheten, die haben ja immer gepredigt zu einer bestimmten Situation, die anders zum Beispiel wie die Psalmen. Die Psalmen, die kann man ja immer lesen. Das heißt, die gelten ja quasi, oder die meisten Psalmen gelten ja quasi in allen Situationen, wie auch zum Beispiel das Buch der Sprüche gilt, ne, ich sag mal so, für alle Menschen überall auf der Welt. Die wurden nicht geschrieben. Ne, das heißt, Salomo, als er die Sprüche geschrieben hat, hat nicht gedacht, dieses Buch schreibe ich für eine bestimmte Situation, sondern es gilt für ganz, ganz viele Menschen. Und so auch die Psalmen, ne, die gelten ja für die meisten Menschen. Aber die Propheten, die wurden geschrieben, die Propheten, die haben geredet zu einer Situation, zu einem Volk oder zu einer Stadt oder zu einer Gruppe Menschen in einer Situation, in einem geschichtlichen Zeitpunkt, in einem Datum. Die haben diesen Menschen gesagt, ihr sollt euch bekehren oder so. Weil ja diese Menschen, diese, zu denen sie geredet haben, Sachen getan haben, die gegen die Gebote Gottes waren. Deswegen ist wichtig, dass wir diesen Kontext, diesen geschichtlichen Zusammenhang wissen, dass wir wissen, gegen wen haben Joel und Amos gepredigt? Was haben diese Menschen getan, damit wir verstehen, was sie da predigen? Und deswegen diese Tabelle auf Seite 5 ist total wichtig. Tabelle auf Seite 5, bitte, guck mal dort, ne? Weil durch diese Tabelle kann man ganz gut viele Sachen erkennen. Hier auf der Seite 6 habe ich geschrieben, Propheten vor, während und nach dem Exil. Es klingt jetzt ein bisschen allgemein, ja, vor, während und nach dem Exil, aber genau betrachtet sind diese drei Wörter das, was ja alles zusammenfasst. Wenn wir denken, ein bestimmter Prophet hat er ja vor dem Exil oder während des Exil oder nach dem Exil gearbeitet, das ist total mir fällt das Wort nicht ein. Das ist das Wichtigste, was es gibt. Wenn wir das verstehen, haben wir schon die Hälfte der Informationen, die wir brauchen, um zu verstehen, was ging da vor sich, was geschah, dass der Prophet predigen sollte. Ja, weil vor dem Exil war meistens die Situation, dass die Menschen hier gesündigt haben, Götzendienst gemacht haben. Und während des Exils, dann war jetzt eine ganz andere Situation. Die Menschen waren zig Kilometer weit weg von zu Hause, wurden unterdrückt, wurden versklavt. Eine ganz andere Situation. Und nach dem Exil war wieder eine ganz andere Situation. Die Menschen sind zurückgekommen, nachdem sie so gedemütigt wurden. Und weil der Tempel war zerstört und so. Das heißt, wieder eine ganz andere Situation. Deswegen können wir ganz gut in diesen drei Abschnitten teilen. Vor, während und nach dem Exil. Der Exil ist so ein Ereignis, was den Kuchen schneidet sozusagen, was uns ja so hilft, alles zu lokalisieren und besser zu verstehen. Und wenn wir auf Seite 5 gucken, dann steht hier auf der rechten Seite Propheten, linke Seite Könige in Juda Süden, Könige in Israel Norden. Ja, da sind hier diese Könige, weil ihr wisst, nach Salomo, der sein Sohn, hat das Reich geteilt und dann gab es immer Könige im Süden und im Norden. Das Reich war geteilt. Und damit man sich ein bisschen besser lokalisiert, den Namen habe ich genannt von den Königen. Weil es ist ja ganz oft so verknüpft, wenn man liest vom Prophet Elia zum Beispiel und Ahab, ganz klar, Ahab, der verheiratet war mit der Jezebel und so. Diese Verknüpfung. Der Prophet hat gepredigt, und als der König so und so lebte, was uns ja auch hilft zu datieren, weil ja damals, die hatten ja keinen Kalender, wie wir heute haben. Wir haben ja heute einen ganz absoluten Kalender. Das heißt, wir sind heute am Tag 27. Januar 2021. Das ist ganz perfekt. Da ist ja nicht so schwammig oder so. Aber damals war das so schwammig. Das heißt, die haben immer gesagt, im Jahr 5 des Königs so und so oder im Jahr 30 nach dem großen Erdbeben oder sowas in der Art. Und das war ja ziemlich so ein bisschen schwammig. Das heißt, und deswegen ist es ja ganz hilfreich, wenn wir wissen, dass der Prophet Hanani gearbeitet hat, während der König Asa regierte und so. Weil die Wissenschaftler, die konnten auch das hier ziemlich gut rekonstruieren, diese Jahre hier, diese Zahlen, sind ziemlich genau, weil dann auch ganz viele andere geschichtliche Ereignisse in anderen Ländern geschahen und da gibt's ja Informationen, die sich kreuzen, archäologische Informationen, die Archäologen gefunden haben, die zeigen, dass der König so und so von Israel zur gleichen Zeit gelebt hat, als der König so und so von Assyrien oder Babylon oder Ägypten und so weiter, so dass die dann ziemlich genau diese Zeitspannen hier festlegen konnten. Ja, bis zum Jahr, 900 oder 1000 vor Christus ungefähr, wenn ich jetzt nicht falsch liege, oder zumindestens zum Fall Jerusalems. Ich erinnere mich nicht ganz genau, welches das Datum, wo man sagen kann, das steht fest. Und das, was früher war, das ist so ungefähr. Und sowieso alles, was ja vor David war auch ja sowieso ungefähr. Das ist ja 1000 Jahre vor Christus. Da ist alles nicht so leicht zu datieren. Aber zurück zum Thema, diese Propheten, wann haben sie gehandelt? Das ist wichtig. Schemaja und Ido, die haben, von denen wissen wir ganz wenig, Hanani auch. Aber Elia ist schon eine Hausnummer. Das heißt, von denen wissen wir ziemlich viel, obwohl er selber nicht geschrieben hat, ein Buch. Und Elisa auch, er hat selber kein Buch geschrieben. Aber von denen wissen wir ganz vieles über Samuel. Und deswegen heißt auch unsere heutige Lektion, Joel und Amos, die ersten Schriftpropheten, rufen zur Umkehr. Die ersten Schriftpropheten. Weil ja Elia und Elisa und Hanani und Zephania, Ido, die waren ja keine Schriftpropheten. Die haben selber nichts geschrieben. Deswegen sind die ja keine Schriftpropheten. Es gibt ja auch viele andere Propheten, die nichts geschrieben haben. Von einigen wissen wir Bescheid und von anderen wissen wir nicht Bescheid. Das heißt, dann ist es ja eine Vermutung. Rolf, wie weißt du, dass es ja andere Propheten gab, die nichts geschrieben haben, ne, und die ja gar nicht erwähnt werden. Okay, das ist eine Vermutung. Ich vermute, dass Gott ja auch andere Propheten gerufen haben, die einfach gepredigt haben und die haben nichts geschrieben und niemand hat es auch notiert und so irgendwo. Ah, okay, ne? Das heißt nicht, dass diese Propheten hier die einzigen waren, die Gott gerufen hat. Ne, weil, ja, nicht so eine Klammer auf. Ne? Das heißt, wie viele Propheten hat Gott gerufen? Muss jeder Prophet, der Gott ruft, ein Buch schreiben? Ne? Keine Ahnung. Aber ich denke nicht. Ich denke, dass es viele Propheten gab, die nicht kein Buch geschrieben haben. Zum Beispiel Johannes der Täufer. Der war ein Prophet, wurde als Prophet erkannt von Jesus selbst, aber kein Buch geschrieben. Ne? Oder die Prophetin Hannah, die prophezeit im Tempel, ne? Hat auch kein Buch geschrieben und so weiter. Deswegen vermute ich, dass es ja auch viele, viele andere Propheten gab, die kein Buch geschrieben haben. Und vielleicht auch diese Propheten, die, von denen wir ein Buch haben, vielleicht haben sie ja noch viel mehr prophezeit als das, was geschrieben steht. Vielleicht haben die ja ne, viele, viele andere Sachen gesagt, die sie nicht notiert haben, die vielleicht nicht so wichtig waren. Oder vielleicht, wo die gedacht haben, das ist ja nicht so wichtig, dass man das notiert und so. Und auch, es gab vielleicht auch andere Propheten, von denen die Priestern, ja, weil die Frage ist ja, wie kamen die Bücher der Propheten zu uns? Weil ja in den Synagogen das studiert wurde. Und die Synagogen haben ja oft auch Priestern gearbeitet, weil die Synagoge war quasi ja so ein Ersatz für den Tempel sozusagen. Und dann diese Schriftgelehrten, die dort in den Synagogen arbeiten, die haben diese Schriften gesammelt, aber haben auch einige dann verworfen, die gesagt haben, wir können ja nicht 1000 Schriften sammeln, wir müssen mal schauen, was da wirklich wichtig ist. Zum Beispiel, es gibt auch diese Spätschriften des Alten Testaments in vielen Bibeln. Einige sagen dazu deuterokanonische oder Apokryphen. Das sind so Beispiele für Bücher, die es damals gab, die aber ja nicht in der Bibel übernommen wurden. Und dann sind ja die katholische Kirche gekommen und hat gesagt, wir wollen ja trotzdem diese Bücher übernehmen und so. Aber es gab noch ganz viele andere. Ganz, ganz viele andere. Ja, man hat so vielleicht dieses, ne, dieses Bild, dass es damals nur diese Bücher gab. Es gab ganz, ganz viele andere. Aber diese anderen haben sich dann nicht durchgesetzt, weil viele gedacht haben, es gab ja Kriterien, wo die gedacht haben, ja, dieses Buch ist vielleicht nicht so wichtig oder man kann dann nicht so viele Bücher haben oder und so weiter. Es gab Kriterien. Und diese haben sich durchgesetzt, diese, die wir haben, haben die Leute gemerkt, nach Jahrhunderte, die haben gemerkt, oh, aber weißt du was, das, was der Prophet Joel geschrieben hat, das ist wirklich in Erfüllung gegangen, das müssen wir bewahren, das müssen wir, das dürfen wir nicht zulassen, dass es verloren geht und so, das müssen wir weiter kopieren, ja, weil damals das alles per Hand kopiert wurde. Und so, ne, haben die dann einige Bücher erhalten. Die Schriftgelehrten, denen haben wir ja zu verdanken, dass wir die ganzen Bücher haben, obwohl die ja ganz, ja, ich sag mal so, teilweise heuchlerisch waren oder gesetzlich und so weiter, aber okay, die haben ihre Arbeit gut gemacht, deswegen heißen die auch Schriftgelehrten. Ja, und hier auf Seite 5 und 6, ich möchte euch ne ganz aufmerksam machen, dass ihr das hier gut versteht. Diese Propheten, okay, die kleinen Propheten kursiv, die großen Propheten unterstrichen. Dann, wenn ihr so blättert hin und her auf Seite 5 und 6, dann merkt ihr, dass es ja eine Vermischung gibt. Zum Beispiel auf Seite 6, da ist ja zum Beispiel Nahum und Sephania, die sind kursiv, die sind klein. Und Jeremia ist ein großer Prophet. Und gleich danach ist dann wieder Habakuk und Obadja. Wieder kursiv und dann gibt es Ezekiel und Daniel wieder unterstrichen. Und dann Haggai und Zacharia kursiv. Was zeigt, dass die kleinen Propheten und die großen Propheten, die sind, die decken eine gleiche Zeitspanne. die, wenn wir hier die Propheten lesen, wenn wir die Propheten lesen möchte in der Reihenfolge, wo sie geschrieben wurden, dann müsste man ja immer hin und her hüpfen über die Propheten. Und genau das versuche ich hier zu machen, in diesem Heft. Hier auf Seite 3 habe ich ja den Inhalt, ne? Und dann habe ich da, ne, hier Joel, Amos, Jona, Jesaja, Hosea, Micha, Nahum, Obadja, Habakkuk, Sephania und so weiter. Das heißt, alles kreuz und quer durch die Propheten, durch die, wie die in der Bibel sind. Ganz anders als die in der Bibel sind. Weil ich versuche, hier die geschichtliche Reihenfolge zu folgen. Und die Propheten, die wir heute betrachten, Joel und Amos, ne, die haben gearbeitet ziemlich, lass mal sehen, ein paar Jahre oder ja viele Jahre vor Samarias Fall, ne? Weil Samarias Fall war auch so ein großen, kann man sagen, Wendepunkt, einen ganz wichtigen Samarias Fall, weil die ersten Propheten haben ja oft gegen Israel gepredigt. Wenn ihr auf Seite 5 schaut, ne, hier Amos, Gericht gegen Israel, Hosea, Gericht gegen Israel, Micha, Gericht gegen Juda und Israel, das heißt, die haben ganz stark Israel eingeladen zur Bekehrung. Aber weil Israel, ich sag mal, so ziemlich oder ein Stück böser war als Juda, deswegen wurde ja Israel früher verurteilt oder früher hat Gott erlaubt, dass Israel von den Assyrern, ne, eingenommen wurde. Samaria, ne. Und dann blieb ja nur noch Juda übrig und deswegen, ne, die anderen Propheten zwischen Samarias Fall und die babylonische Gefangenschaft, die haben dann ja gegen Juda gepredigt oder für Juda gepredigt und schon Juda, sagen wir so, vorbereitet auf die Gefangenschaft teilweise. Deswegen hier auch Heil, Sephania, Heil, Habakkuk, Heil, weil die wussten, die Gefangenschaft kommt, und wenn die Gefangenschaft kommt, werden alle zweifeln, werden alle Leute sagen, Gott gibt es nicht, weil er erlaubt hat, dass wir in Gefangenschaft gegangen sind, und deswegen haben die Propheten schon gesagt, Leute, wir gehen in Gefangenschaft, aber Gott wird nach einer Zeit es wieder, alles wieder gut machen und so, das heißt schon alles, die Leute schon vorbereitet, dass die nicht vom Glauben abfallen und so. Deswegen, ne, ich möchte, dass ihr, wenn ihr die Propheten liest, auf diese Details schaut. Ich denke, das wird euch total helfen. Merken, in welchem Jahr, ne, hier stehen auch immer die Jahre, 840, 830, Joel zum Beispiel, 840, 800 bis 830 vor Christus. Das heißt, es ist sogar ein bisschen schwer, sich das vorzustellen. 840 Jahre vor Christus, das sind praktisch ja 2900 Jahre, ne? Vor fast 2900 Jahre. Sehr, sehr lange Zeit. Sehr, sehr lange Zeit. Ja, aber, dass wir diese Reihenfolge betrachten, dass wir merken, was war los in Juda und Israel zu dieser Zeit im Jahr 840 und bis 830 vor Christus. Was war zu dieser Zeit los? Und dann können wir Joel und Amos besser verstehen. Und das, was war dann los zur Zeit von 840 ungefähr oder bis 770 oder nein, hier 740 Amos, diese Sache mit den Königen, die sich bekämpften und mit dem Götzendienst und so alles, was man so in den Büchern Könige und Samuel und Chronik so lesen. Warum habe ich dann ja nicht Jona genommen? Weil hier steht Joel und dann Jona und dann Amos, weil ich ja Jona besonders thematisieren möchte. Weil ja Jona, ich ein bisschen mehr über Jona reden möchte als über Joel und Amos. Und weil ja Jona etwas Besonderes war. Er hat, ne, gegen Ninive gepredigt. Und Joel und Amos haben ja gepredigt hier gegen den Götzendienst vom Volk Israel. Obwohl ja Joel gegen Juda gepredigt hat und Amos gegen Israel. Aber das war ja das Volk Gottes. Und Jona hat ja gegen Ninive gepredigt, was ja ein, ne, nicht das Volk Gottes war, ein ganz anderes Volk. Deswegen habe ich das ja ein bisschen jongliert hier, die Reihenfolge. Aber grundsätzlich geht es darum, dass diese zwei Propheten, Joel und Amos, die wir heute studieren, zu dieser Zeit der Könige gepredigt haben. Lass uns zusammen diesen Vers lesen, Joel 2,12. Doch auch jetzt noch spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Joel 2,12. Dann seht ihr sofort, dass es genau darum geht, was ich ja immer sage. Die Propheten, die Zusammenfassung ihrer Arbeit war gegen die Sünde. Ne? Und gegen die Sünde predigen und rufen zur Umkehr. Und hier steht es ganz klar, ne? Kehrt um zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Und Joel war der erste Schriftprophet. Und wenn wir ja in der Reihenfolge der Bibel lesen, dann ist ja Joel ja quasi ja am Ende der Bibel. Aber er war der erste Schriftprophet und er hat schon das geschrieben. Ne? Bekehrt doch. Und das ist ja quasi die Botschaft Jesu, weil seine erste Predigt, die erste Predigt Jesu, aber ne, ihr wisst schon, Jesus, er hatte ja keine, sagen wir so, Predigt in diesem Sinn, die wir so die Idee haben, ne, am Sonntagmorgen um 10 Uhr oder so eine Predigt. Ne? Okay, aber okay. Ihr versteht schon, was ich meine. Die Verkündung. Jesus hat verkündet, ne? Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und was hier, ne? Joel sagt, kehrt um zu dem Herrn mit ganzem Herzen. Mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Ja, das ist ja auch eine Botschaft für uns. Wenn man sich bekehrt, Fasten, Weinen und Klagen ist auch ganz, ganz wichtig. Wenn man gesündigt hat oder wenn man irgendwas getan hat gegen den Herrn, dass man sich wirklich demütigt oder sowieso sich zu Gott wenden mit ganzem Herzen. Das heißt, liebt, ne, wie Jesus gesagt hat, das größte Gebot, den Herrn über alles lieben, mit deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Seele und deinem ganzen Herzen und so weiter. Ja, das steht auch in 5. Mose, ne, und Jesus hat es nicht erfunden, sondern es steht überall in der Bibel. Und ja, Fasten, Weinen und Klagen, das haben die Leute auch im Neuen Testament getan, gefastet und gefleht und so weiter. Das heißt, mit ganzem Herzen. Gut, die auf der nächsten Seite, kleine und große Propheten, hatte ich schon öfter erwähnt, dass, ja, man sagt große Propheten für die Propheten, die ja viele Kapitel geschrieben haben, wie jetzt Jesaja, der 66 Kapitel geschrieben hat, und Jeremia und Hesekiel und okay, Daniel hat 12 Kapitel geschrieben, aber das ist schon ziemlich viel mehr als die meisten anderen, die Kleinen. Die Kleinen haben hier im Durchschnitt so 4, 5, 6 Kapitel geschrieben. Deswegen große Propheten und kleine Propheten. Das hat ja nichts damit zu tun, das ist ja nicht abwertend, wenn man sagt kleine Propheten, heißt nicht, dass die weniger wichtiger waren. Nur, weil es ja, wie gesagt, ich verstehe das auch nicht, genau, warum die Bibel so eingeteilt haben, das so gemacht haben, mit alles durcheinander und die Großen zuerst, die Kleinen danach und so und die ganzen geschichtliche Reihenfolge durcheinander gebracht, verstehe ich nicht, aber es ist so, deswegen hier, man sagt immer die großen Propheten und die kleinen Propheten. Vielleicht war das auch so, dass, ja, weil man damals die Bücher auf Pergament geschrieben hat und diese Pergamente, die waren, ja, ich sag mal so, Felle von Lämmer, die dann, ne, geschrubbt waren und so und, ne, enthäutet waren und so, geschrubbt, ganz glatt gemacht und dann, damit man ja ganz viel schreiben konnten, haben die dann vielleicht, ich weiß nicht, 5 oder 6 oder 10 solche Fellen aneinander genäht, in einer Rolle, deswegen ja diese Rollen, ne? Das waren ja, sagen wir so, eine Menge solcher Fälle, wo man dann ganz viel draufschreiben konnte. Und ich stelle es mir vor, es sein könnte, dass man sagt, zum Beispiel hier der Prophet, Jesaja passt auf eine Rolle mit, ich weiß nicht, 10 Pergamente oder so. Und wenn man ja die kleine Propheten nimmt, ja, dann würde ein Prophet ja ein Pergament brauchen, aber dann würde noch 5 Pergamente übrig bleiben in der Rolle. Dann hat man gesagt, okay, dann lass uns hier alle Kleinen zusammen tun, damit es ja leichter ist, die ganze Sache mit den Rollen und so weiter. Ne? Und so könnte sein, ich weiß es nicht. Ne? Lass mal sehen. Ja, das Wort Israel, ne, wir sind gewöhnt, wenn wir hören, das Wort Israel hören, denken wir an den Nachfahren von Jakob. Ja, Jakob hat einen anderen Namen bekommen, Israel, ne, hat ihm Gott genannt. Das heißt, die Nachfahren Israels. Aber in diesem Heft wird Israel, das Wort Israel immer bedeuten, das nördliche Land. Das geteilte Land, das nördliche Teil. Weil ja die Propheten, ne, die haben ja immer in dieser Zeit, zu dieser Zeit, gearbeitet nach der Teilung des Landes. Früher in den anderen Büchern, hier Samuel und so und Josua und die 5 Bücher Mose und so, okay, dort bedeutete das Wort Israel das ganze Volk, die 12 Stämme. Aber hier in den Propheten bedeutet das Wort Israel immer nur die 10 nördlichen Stämme, weil hier eine ganz andere Zeitspanne ist, die Zeitspanne nach der Teilung. Gut, Joel, wie wir schon in der Tabelle gesehen hatten, predigte Joel in Juda und dass er ja zur Buße gerufen hat, zur Umkehr gerufen hat. Aber er hat auch hier eine ganz interessante Sache gemacht, Joel 2, 28 und folgender. Ich lese mal vor diese 2 Verse. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen, und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Joel 2, 28 und 29. Weil, ja, dieser Vers, ne, er sieht voraus, dass was in Pfingsten geschehen würde. Und wenn wir so sehen, wann er das gemacht hat, ja, 840 bis 830 vor Christus. Und Pfingsten ist ja in Erfüllung gegangen, sagen wir, circa 30 Jahre nach Christus. Das sind dann mindestens 860 Jahre früher hat Joel das hier prophezeit. Weil, wenn man so in der Reihenfolge liest, wie es in der Bibel steht, dann ist ja Joel ganz am Ende, dann denkt man, okay, ne, es geht schon zum Ende vom Alten Testament und gleich fängt das Neue Testament an. Aber nein, war der erste Schriftprophet. Der erste Schriftprophet hat das hier schon prophezeit. Das war nicht zur Zeit vom Ende des Alten Testaments schon, das war schon noch sehr im alten Teil vom Alten Testament, 840 vor Christus. Seine Botschaft war hart vom baldigen Zorn und Gericht, was er den Tag des Herrn nennt. Dieser Begriff befindet sich auch in anderen prophetischen Büchern. Es bezieht sich hauptsächlich auf den Krieg, wenn der Herr sich an jenen Tag als großer Krieger und Richter offenbaren wird, um die Regierungen der Welt niederzuwerfen und sein eigenes Reich zu erbauen. Der Tag des Herrn bedeutet ja in der ganzen Bibel die Wiederkunft Jesu. Der Tag des Herrn, die Wiederkunft Jesu. Und zum Beispiel der Apostel Johannes in der Offenbarung, er schreibt, ich hatte ein Gesicht am Tag des Herrn. Und es gibt Leute, die sagen, siehst du, ne, er hatte das Gesicht der Offenbarung am Sonntag. Weil wir heute, ja, man sagt so, Sonntag ist der Tag des Herrn. Aber das ist falsch. Das Gesicht, was der Apostel Johannes gehabt hat in Offenbarung, war nicht am Sonntag, sondern es war an der Wiederkunft Jesu. Er wurde transportiert in der Zeit bis zur Wiederkunft Jesu. Und dann hat er gesehen, die Wiederkunft Jesu gesehen. Deswegen sagte er, ich sah am Tag des Herrn. Okay, nun dieses Detail. Irgendwann wird ihr vielleicht hören, dass jemand sagt, ja, Sonntag ist der Tag des Herrn. Biblisch gesehen ist das nicht korrekt. Ne? Ist der Tag der Auferstehung Jesu. Er ist am Sonntag auferstanden. Aber es ist hier nicht der Tag des Herrn. Tag des Herrn ist die Wiederkunft Jesu. Punkt Nummer 1, Erneuerung und Freude. Punkt Nummer 2, Krieg und Blutvergießung, die Drangsal. Am besten lese ich das hier, Erneuerung und Freude, was in Pfingsten erfüllt wurde. Es wird eine Zeit der Erneuerung und der Freude sein, weil der Geist Gottes sich überfließend über alle seine Erkauften offenbaren wird. Joel Kapitel 3. Petrus verstand, dass der Tag des Herrn, der Joel nennt, in Erfüllung ging, als bei Pfingsten in Jerusalem auf Jünger der Heilige Geist ausgegossen wurde. Apostelgeschichte 2, 17 bis 21 vergleichen Joel 3. Und man sagt immer, dass wir in der Endzeit leben. Und das werden wir studieren im Heft Nummer 9. Im Heft Nummer 9, das mit der Endzeit. Das Heft Nummer 9 heißt auch Endzeit. Und viele denken, dass es heißt, ja, wir sind in der Endzeit, weil das Ende sehr nahe ist. Aber das stimmt nicht, dass das der Grund ist, warum diese Zeit, wo wir leben, Endzeit heißt. Sondern das ist der Name dieser Zeit, wo wir leben, was ja der Apostel Petrus genannt hat. Wir sind in der Endzeit. Die Apostel, nachdem Jesus zum Himmel gefahren ist, die haben die Zeit, wo sie lebten, die Endzeit genannt. Und die haben geschrieben, wir leben in der Endzeit, wir sind in der Endzeit. Und bis heute alle Christen sagen, wir leben in der Endzeit. Das heißt, die Endzeit sind die 2000 Jahre, seit Christus auferstanden ist, zum Himmel gefahren ist, den Heiligen Geist ausgegossen ist. Das ist die Endzeit, diese 2000 Jahre, wo immer die Christen immer gedacht haben, Jesus kommt bald wieder. Alle Christen in diese 2000 Jahre haben immer gedacht, Jesus kommt bald. Und wir denken auch, Jesus kommt bald. Ne? Deswegen müssen wir aufpassen. Deswegen haben wir auch das Heft Nummer 9 geschrieben, um Klarheit zu schaffen, damit man ja richtig denkt, damit wir die Sachen richtig verstehen. Weil viele sind beängstigt und denken, oh, Jesus kommt bald wieder. Das ist, ne, ich sag mal so, beängstigend. Was kann alles passieren und so. Aber das ist nicht richtig, so zu denken. Deswegen heißt auch das Heft Nummer 9 eine glückliche Botschaft. Ich erinnere mich nicht ganz genau auswendig die Wörter, die ich benutzt habe. Endzeit, eine wichtige und glückliche Botschaft oder sowas ähnliches. Die Endzeit ist eine Botschaft, die wir kennen müssen, weil es uns mit Freude erfüllen wird, wenn wir die Botschaft der Endzeit verstehen. Aber die meisten verstehen diese Botschaft nicht richtig und deswegen werden sie erfüllt mit Angst durch diese Botschaft, weil sie falsch ausgelegt wird. Und hier die Überschrift, Erneuerung und Freude, erfüllt in Pfingsten, erfüllt durch die Endzeit. Die Endzeit hat die Apostel mit Freude erfüllt, als sie in Erfüllung gegangen ist. Und so, ja, okay. Aber das ist Thema für ein paar Lektionen weiter. Aber okay, ich musste das erklären, weil es ja auch immer wieder vorkommen wird, ja, in den Propheten, weil die Propheten reden, ne, über was reden die Propheten? Okay, Buße, Bekehrung, Sünde und so, aber auch ja viel über das erste und das zweite Kommen Jesu und mehr sogar als über das zweite Kommen als über das erste Kommen Jesu. Krieg und Blutvergießung, die Drangsal. Drangsal, das ist auch ein Thema. Deswegen haben viele Angst, verbunden mit dem Thema die Wiederkunft Jesu, wegen der Drangsal. Eine Zeit von Krieg und Blutvergießen. Diese Zeit wird gekennzeichnet werden von Krieg und Blutvergießen, Finsternis, Feuer, Rauch und so weiter. Joel 3,3 und folgender. Zorn und Gericht wird sich in der Endzeit erfüllen. Okay. Offenbarung 19,15 lese ich mal hier. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage, und er wird sie mit eisernem Stab weiden, und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Offenbarung 19,15. Ja, das heißt, Jesus wird eisernem Stab die Welt regieren in dieser Zeit, in einer bestimmten Zeitspanne, der tausendjährige Reich, was hier in Offenbarung 19 genannt wird, erwähnt wird. Besser gesagt, was das Thema von Offenbarung 19 ist, vom ganzen Kapitel. Frieden in der Welt, tausendjähriger Reich, Offenbarung 20, ja, das heißt Kapitel 19 und 20 handelt über den tausendjährigen Reich, was ja, ich sag mal so, für die Menschen, die nicht gehorchen wollen, ja, nicht so gut wird, weil Jesus ja mit eisernem Stab herrschen wird, aber ja, für die Menschen, die an Jesus glauben, die ihn lieben, wird es ja eine gute Zeit sein. Und für alle wird sowieso eine Zeit des Friedens sein. Lass mal sehen. Zusammenfassung, okay. Und dann Zeichen einer neuen Zeit. Der Heilige Geist kommt über die ganze Menschheit. Die Ausgießung des Geistes wurde als Zeichen gegeben einer neuen Zeit und neuen Bundes. Träume, Gesichter und Prophezeiungen, unabhängig von Alter, Geschlecht und sozialer Stand. Ich hatte schon gelesen den Text und jetzt lese ich eine Apostelgeschichte. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, die Endzeit, die letzten Tage, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure jungen Männer werden Gesichter sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Apostelgeschichte 2,17. Ein wichtiger Aspekt ist, dass die Errettung und Geistesausgießung sich auf die ganze Menschheit erstrecken würde, auch außerhalb des Judentums. Der Apostel Petrus nannte den Text aus Joel und auch der Apostel Paulus. Römer 10, 12 und folgender. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herr. Der Reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Römer 10, 12 und folgender. Das ist auch ja ein Zitat aus Joel, dieser Vers. Das möchte ich hier betonen, die Errettung sich auf die ganze Menschheit erstrecken würde, weil ja zur Zeit des Alten Testaments haben die Juden immer gedacht, nur Juden werden gerettet. Und ja, die Botschaft der Errettung oder des Glaubens an Gott, an Jahwe, war ja durch das Volk Israel gegeben. Die Israeliten, die glaubten am Schöpfer, am Vater Jesu Christi und so, die glaubten an den Gott, den Vater. Und die dachten ja, alle andere Völker, die haben ja andere Götter, andere Glauben. Und Joel kommt und sagt, es wird aber ein Tag kommen, wo der Glaube sich ausbreiten wird auf alle Völker. Und viele Juden, die haben das nicht wahrgenommen. Und bis heute, die Juden, die ja nicht an Jesus glauben, die denken immer noch so, dass die ja das auserwählte Volk sind und alle anderen Völker sollen in die Hölle gehen oder so. So ähnlich. Aber hier hatte Joel das hier prophezeit, dass die Tür des Glaubens sich öffnen würde für alle Menschen der Welt. Und das ist geschehen in Pfingsten. Was ja nicht nur Joel prophezeit hatte, sondern ja Gott hatte auch Abraham gesagt, in dir werden gesegnet werden alle Völker der Erde. Es ist ja nichts Neues. Es gibt ja kaum Sachen im Alten Testament, die ja nur in einem Text prophezeit wurden, sondern das ist ja durchgängig. Solche Sachen sind ja durchgängig im ganzen Alten Testament. Gut, lass uns wechseln zu Amos. Das heißt, wir machen hier einen Sprung von quasi 50 Jahre, 840 bis 790, ja, 50 Jahre ungefähr. Dann sind wir bei Amos. Und Amos, er predigte 2 Jahre vor den Erdbeben, hatte ich vorher erwähnt, das mit den Erdbeben oder so. Die Leute haben ihm gesagt, 10 Jahre nach dem im 10. Jahr der Herrschaft des Königs so und so oder sowas, 2 Jahre vor dem Erdbeben. So hatten die Zeit damals gezählt und deswegen haben wir auch ja gute Anhaltspunkte, um zu wissen, wann Amos gelebt hat, weil ja Leute in anderen Teilen der Welt sowas notiert haben. Oh, in diesem Jahr gab es einen großen Erdbeben oder so. Und dann können die Archäologen diese Informationen kreuzen und dann genau bestimmen, in welchem Jahr das war. Es war so gewaltig, dass noch 240 Jahre später der Prophet Zacharia es erwähnt. Deswegen ein ganz starkes Erdbeben. Ein paar interessante Informationen über Amos, die aus ihm ja eine sehr interessante Persönlichkeit macht, dass er ja ein erfolgreicher Geschäftsmann war. Er arbeitete als Wollhändler, pflanzte Feigen und Gott hat ihn rausgerufen aus seine Geschäfte und ihn ja auch als Missionar geschickt. Nicht so ganz wie Jona, wie wir nächste Woche studieren werden, aber auch ein Missionar. Weil ja, es gibt ja verschiedene Arten von Missionare. Jona war so ein ne, kulturübergreifender Missionar, wie man so heute sagt, Menschen, die zu anderen Ländern gehen. Aber Amos war so ein Missionar, so quasi, ich sag mal so, der aus Baden-Württemberg nach Berlin gegangen ist, so ungefähr sozusagen. Aus Juda zu Israel. Ne? Das war ja, es waren ja auch andere Stämme. Ja, nicht ein anderes Volk, aber andere Stämme, die auch ja teilweise eine andere Kultur hatten, auch ja teilweise eine andere Mundart, so dass die auch erkennen konnten, dass Amos nicht dort geboren war. Und was hat er gepredigt? Er hat dem Volk gesagt, dass das Volk Gott nicht wirklich angebetet hat. Dass Gott nicht, Gott, das Volk Gott nicht tief genug angebetet hat. Das Volk ist nur zu Gott gegangen, zum Tempel oder zum, damals gab es die Synagoge nicht, zu dieser Zeit, ne, gab es nur der Tempel, aber es gab Orte, wo die Menschen angebetet haben. Viele sind nach Jerusalem gepilgert und so. Und Amos sagt den Leuten, dass nur die Religiosität das Volk nicht errettet. Die Menschen werden nicht errettet durch die äußere Religiosität, sondern ihren Glauben müsste sich schon zeigen in einen moralischen Wandel. Das heißt, wenn jemand an Jesus glaubt, aber Sachen tun, die ja gegen die Gebote Gottes verstoßen, na, wie kann man sagen, lass mich das hier korrigieren, ne? Wenn jemand behauptet, er glaubt an Jesus, aber Sachen tut, die gegen das Wort Gottes, gegen die Gebote Gottes verstoßen, ne? Dann das stimmt das nicht. Und Jakobus hatte das schon erwähnt. Er hat gesagt, ne, zeig mir deinen Glauben ohne die Werke und ich werde dir meinen Glauben durch meine Werke zeigen. Er hat das gemeint, wenn er jemand wirklich an Jesus glaubt, dann zeigen ja die Werke, die Handlungen, die man tut, zeigen, offenbaren diesen Glauben. Und wenn jemand weiter sündigt und weiter Sachen tut, die Gott nicht gefallen, aber sagt, ja, ich gehe doch in die Kirche, ne, ich habe doch die ganzen Zeremonien gemacht, was die Kirche vorschreibt und so weiter. Und ne, das heißt, wie die jetzt hier die Landeskirche, ne, als Kind getauft, konfirmiert und so weiter, ne, habe ich doch alles gemacht und so, ne. Und der Pastor, der Pfarrer, der hat noch einen Segen gesprochen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, vergebe ich euch alle Sünden und so weiter, ne. So was sagen die da in der Landeskirche, ne. Und dann glauben die Leute daran, die denken, ja, okay, ganz weltlich leben und dann ab und zu mal in der Kirche und dann so eine Vergebung von Sünden bekommen, so ausgesprochen, ne, und weiterleben und so. Und Amos hat schon gegen sowas gepredigt, hat gesagt, Leute, diese äußerliche Anbetung, ne, die nichts bewirkt, die nichts ändert, die das Leben der Menschen nicht ändert, das Wandel der Menschen nicht ändert, ist nur Formalismus, nur eine Form ohne Inhalt, nur eine Schale, nur eine leere Kiste, ne? Ja, und hier ein paar konkrete Beispiele, wie diese, wie kann man sagen, diese Kluft zwischen Glaube und Handel groß war in der Gesellschaft. Diese soziale Ungerechtigkeit, dass die Reichen immer mehr häuften und die Armen waren immer ärmer. Das war falsch, das hat Gott nicht gefallen. Das war ja gegen den Glauben. Gott hatte gesagt, ihr sollt auf die Armen aufpassen, ihr sollt den Armen helfen und so. Aber nur wer wirklich gläubig ist, der tut das auch. Und die, ich sag mal so, die religiösen Gläubigen, die förmlichen Gläubigen, ne, die haben immer gedacht, ja, wichtig ist, ich gehe zum Tempel, mach da meine Opferung, mach da meine Zeremonien. Und alles ist gut. Und Amos sagt, nee, so geht das nicht. er muss die Armen helfen. Die reichen Frauen, ne? Die reichen Frauen haben ihre Männer gesagt, hier mehr Geld, mehr Schaufeln, mehr Kleidung, mehr Schmuck aus Gold und so. Und egal, ob ihr die Armen ausbeuten müsst oder nicht. Ne? Und das war so schlimm, ne? Weil sie dann zum Tempel gegangen sind und dann gespendet haben zum Tempel und ne, sich gebrüßt, oh, aber ich zahle doch meinen Zehnten und ich mache Spende für den Tempel. Ne? Aber woher hatten sie das Geld, um so große Spenden zu machen für das Tempel? Weil sie die Armen ausgebeutet haben. Weil sie den Arbeitern ihren Lohn nicht richtig ausgezahlt haben. Und so weiter. Punkt Nummer 4. Die Richter richteten nach Schmiergelder. Auch so ein Zeichen von Sünde. Gott hatte gesagt, die Richter sollen richtig richten, ohne zu schauen die Person, ob sie reich oder arm ist oder so. Aber hier richteten nach Schmiergelder, auch eine ganz große Sünde, die auch wieder so ein Zeichen ist, dass das Volk Gottes, ja, weil es ging ja um das Volk Gottes, dass das Volk Gottes ja abgefallen war vom wahren Glauben. Und hier nächster Punkt, Nummer 5, die skrupellosen Händler und Zwischenhändler nahmen den Armen alle Möglichkeiten, ihre Waren zu einem gerechten Preis zu handeln. Wie heute weiter sowas passiert, dass die Händler, die können Druck ausüben über die Bauern und von denen ihre Ware kaufen, ne, mit dem Preis, was die Händler bestimmen. Die Händler gehen hin und sagen, ich zahle dir für diesen Schwein hier 100 Euro, ne? Und der Bauer sagt, ja, aber 100, nur das, was der Schwein gegessen hat, gefuttert hat, der kostet mehr als 100 Euro. Aber der Händler sagt, egal, wenn du nicht willst, dann kauf es nicht, ne? Und dann denkt der Bauer, okay, ich muss es verkaufen, wenn ich es nicht verkaufe, dann bekomme ich gar nichts, ne? Und so ähnlich. Das heißt, es passiert bis heute so, ne? Man sieht auch die Proteste von den Bauern, die dann mehr Geld für die Milch wollen und so. Genau deswegen. Die Händler, die sagen, wir bezahlen so und so viel, egal, ne? Wenn ihr nicht liefern wollen, dann gibt's andere, die das liefern und für den Preis, was wir bezahlen wollen und so weiter. Das war eine soziale Ungerechtigkeit, das war falsch, das war Sünde und Amos hat dagegen gepredigt. Dann gab's noch eine Reihe Sache hier. Dekadenz, Unterdrückung, Hurerei, Misshandlung der Gottesmänner und Propheten, Ablehnung der Gesetze Gottes, Grausamkeit, Sklavenhandel, ne? Eine große Reihe von Sachen, die Gott verboten hatte, hier in, ne? 2. Mose, 5. Mose. Warum hat das Volk denn sowas gemacht? Ja, weil sie ja vom wahren Glauben abgefallen waren. Und Amos predigte, lass mal sehen, gegen Israel, wenn ich jetzt nicht falsch lege. Gericht gegen Israel, ja, gegen das Nordreich, ja. Was auch ja zum Volk Gottes gehörte. Amos Gesichter. Amos sah 5 Gesichter, die ihn motivierten, seine Geschäfte hinter sich zu lassen und den prophetischen Dienst anzutreten. In seine Gesichter sah er gewöhnliche Szenen von der Landwirtschaft, die für ihn die geistliche Lage des Volkes und die sich nähernde Ereignis symbolisierten. Heuschrecken, Feuer, Senkblei, Obstkorb säubern den Gericht. Das heißt, die Propheten bekommen oft Gesichter. Man liest so in der Bibel, wie er vorher, ne, Gott sagt dies und das. Aber oft ist das auch ja eine Auslegung vom Prophet. Er bekommt ein Gesicht, er sieht die Heuschrecken zum Beispiel und dann denkt er, was bedeutet das? Diese Heuschrecken, ah, ich weiß, ne, Gott schickt ein Gericht. Und dann geht er zum Volk und sagt, Gott wird ein Gericht schicken, ne? Aber in Wahrheit hat er dieses Gesicht von den Heuschrecken. Das heißt, er, ne, legt das aus, was er gesehen hat. So passiert es häufig, ne, dass man ein etwas ja sieht im Geist und denkt, was bedeutet das? Ne? Und man muss schon, ich sag mal so, die Bibel gut kennen und viel Weisheit haben, um das zu verstehen. Solche Gesichter oder Visionen, wie man so sagt, auf Portugiesisch Vision. Etwas, was man sieht. Amos 9,1. Dieser säubernde Gericht. Ich sah den Herrn am Altar stehen und er sprach. Schlage an den Säulenknauf, dass die Schwellen beben und zerschmettere sie auf dem Haupt von ihnen allen. Ihren Rest aber will ich mit dem Schwert umbringen, dass kein Flüchtling von ihnen entflieht und kein Entkommener sich retten kann. Amos 9,1. Er ruft zur Buße, ganz klar. Auch Amos war nicht anders, der dritte. Der dritte Schriftprophet, aber der zweite, der so zum Volk Gottes gepredigt hat. Und auch er hat Buße gepredigt. Amos 5,14 und folgender. Sucht das Gute und nicht das Böse, damit ihr lebt. Dann wird der Herr so mit euch sein, wie ihr es immer sagt. Hasst das Böse und liebt das Gute und geht dem Recht seinen Platz im Tor. Vielleicht wird der Herr, der Gott der Heerscharen, dem Überrest Josef gnädig sein. Amos 5,14 und folgender. Ja, dieser Vers bedarf ja ein bisschen Erklärung. Was heißt das hier? Gebt dem Recht seinen Platz im Tor. Weil damals waren die Städte ähnlich organisiert wie viele Städte auch in Deutschland. Es gab so eine Stadtmitte. Aber meistens war ja diese Stadtmitte direkt hinter dem Tor der Stadt. Die Städte hatten ja eine Mauer, um sich zu schützen. Und dann gab es ein Tor, wo man reinging in der Stadt. Und direkt hinter diesem Tor war der Platz. Und dann gingen die Straßen von diesem Platz in verschiedene Richtungen. Und in diesem Tor saßen alte Männer oder alten. Und die saßen da den ganzen Tag. Wie ja auch, ich sag mal so, in vielen Ländern setzen hier alte Menschen hier am Platz. Heute trinken sie Kaffee oder Tee oder sowas oder rauchen. Und damals haben die dann sowas in der Art gemacht, Tee getrunken oder so. Aber das war ja nicht umsonst, dass sie dort saßen, weil ja die jungen Menschen dorthin gekommen sind mit ihre Streitigkeiten, mit ihre Probleme und haben sich beraten lassen von die Ältesten. Und es ging dann so weit, dass die Ältesten dann auch ein Urteil gefallen haben. Im Endeffekt waren diese Ältesten die Richter der Gesellschaft. Die Ältesten waren die Richter. Deswegen, wenn es steht, die Richter, die haben ja für Schmiergeld gerichtet. Wir waren dann diese Richter, die waren die Ältesten. Im Neuen Testament wurde diese Idee der Ältesten übernommen, weil es ja einen Sinn hat, dass die Menschen, die älter sind, mehr Weisheit haben und die Jüngeren dann beraten. Und ja, zu jener Zeit gab es ja keine Gerichte, organisierte Gerichte, wie zur Zeit vom Neuen Testament. In der Zeit vom Neuen Testament gab es ja die organisierte Gerichte vom Römischen Reich, die alles, die Gesetze hatte und die Richter alles so, vom Staat her. Aber in dieser Zeit, 800 oder 790 vor Christus, da gab es ja diese formelle Gerichte nicht, Gerichtssäle oder so, sondern das war anders, das war mit diesen Ältesten im Platz. Und deswegen heißt es hier, gebt dem Recht seinen Platz im Tor. Ja, weil dieser Platz war direkt hinter dem Tor. Und deswegen, und da fanden ja diese Gerichte statt. Und er sagt, sucht das Gute und nicht das Böse, damit ihr lebt. Damit ihr lebt, weil hier wird es nicht im übertragenen Sinn gemeint, damit ihr lebt, damit ihr das geistliche Leben habt, sondern ja ganz im ganz konkreten Sinn, damit ihr lebt, das heißt, damit ihr nicht getötet wird. Weil er mahnt, Leute, wenn ihr so weitermacht, dann wird der Feind kommen und das Volk töten und euch töten. Und Gott wird euch strafen durch den Feind. Und er sagt, sucht das Gute und nicht das Böse, damit ihr lebt. Das heißt, damit ihr nicht umgebracht werdet. Aber die Leute haben das nicht verstanden. Die meisten haben das nicht verstanden. Dann wird der Herr so mit euch sein, wie ihr es immer sagt. Ja, wir sagen immer, Gott ist gut. Gott ist gnädig. Gott hilft. Das sagen wir immer. Das haben die da auch damals schon gesagt. Aber damit Gott uns segnet, damit Gott gut ist zu uns, damit Gott gnädig ist und so weiter, gibt's auch die andere Seite. Sucht das Gute und nicht das Böse. Für Menschen, die böse sind, und dann sagen, ja, Gott ist gut. Also das passt nicht zusammen, das wird nicht in Erfüllung gehen. Gut, und ist ja schon fast zu Ende der Lektion. Heute geht es ein bisschen länger als meistens. Noch zwei Punkte. Unbequem. Als Reaktion auf seine Predigt verfolgte und verleugnete ihn die götzendienerischen Priestern. Ja, auch Amos wurde verfolgt, ja, und er wurde verfolgt, auch weil er ja von Juda war. Und die haben gesagt, ja du, ne? Das heißt, die Menschen, die sich nicht bekehren wollen oder die nicht einverstanden sind mit der Predigt, die finden immer eine Ausrede. Das hatte ich schon öfter in meinem Leben, dass jemand abgelehnt hat, was ich gesagt habe, und dann hat er irgendwas gefunden da. Ah, diese Predigt nehme ich nicht an, weil du Brasilianer bist. Das so, okay, so haben die das nicht gesagt, aber irgendwas haben die immer gefunden, um das und dann sich raufzuziehen von der Affäre. Das ist immer so. Die Menschen wollen, viele wollen die Botschaft nicht hören oder sind nicht einverstanden. Und dann erfinden die irgendwas und sagen, und so ähnlich hier auch die Leute aus Israel haben gesagt, was willst du hier unter uns? Geh zurück zu deinem Land, ne? Und so. Und was macht dann Amos? Er verteidigt seine Berufung. Amos 3,7. Gott, der Herr, tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Er verteidigt, er sagt, Gott sendet Propheten, durch den er zeigt seine Geheimnisse und den Menschen seine Geheimnisse erzählt, seine Botschaften gibt. Propheten sind Menschen, die Offenbarungen Gottes bekommen. Und Amos hat seine Berufung verteidigt. Er hat nicht gesagt, okay, dann gehe ich halt nach Hause, wenn ihr mich nicht hören wollt, euer Problem oder so. Er hat sich verteidigt, er hat gesagt, nein Leute, ich gehe nicht nach Hause, ich bin ein Missionar, Gott hat mich gesendet. Deswegen wäre es sinnvoll, dass ihr meine Botschaft hört, weil Gott mir diese Botschaft aufs Herz gelegt hat. Um diese Lektion noch zu schließen, messianische Voraussetzungen. Wieder so eine Sache, die ganz viele Propheten haben, wie das ja unbequem war auch bei den meisten Propheten. Die meisten Propheten wurden verfolgt und so. Deswegen wird diese Überschrift in ganz vielen Lektionen in diesem Heft vorkommen, unbequem. Und auch hier messianische Vorhersagen wird auch in vielen Lektionen vorkommen, weil ganz viele Propheten, die machen Vorhersagen über Jesus. Amos sagte hier unter anderem drei wichtige Sachen vorher. Punkt Nummer 1, die Wiederherstellung der wahren Anbetung und die Verbreitung unter alle Völker durch den Messias. Das heißt, der Gesalbte würde Menschen in der ganzen Welt beibringen, wie man Gott wirklich anbetet. Punkt Nummer 2, Israels Wiederherstellung in der Endzeit. Die Endzeit, ne, wir leben in der Endzeit und Israel wird wiederhergestellt in dieser Zeit. Und Punkt Nummer 3, das Leben im tausendjährigen Reich. Das sind so ganz wichtige Prophezeiungen von Amos und ich liebe diese Prophezeiungen. Ja, ich liebe die Prophezeiungen der Propheten, weil ich, wie ich schon letzte Woche gesagt hatte, nur durch die Prophezeiungen können wir wissen, dass Jesus, der in Nazareth aufgewachsen ist und in Bethlehem zur Welt gekommen ist, aus Maria, aus der Jungfrau Maria, dass der und nur der Messias, der Gesalbte, der Sohn Gottes ist, Gott, der zur Welt gekommen ist, nur durch die Propheten, nur weil die ganzen Prophezeiungen in Erfüllung gegangen sind, können wir sicher sein, dass er Gott ist, der zu uns gekommen ist und der uns rettet, der unsere Sünden vergeben kann durch seinen Tod. Nur durch die Propheten. Deswegen ist ja total wichtig, dass wir die Propheten studieren, um diese Gewissheit ja ganz stark zu befestigen. Ich lese noch die vier Fragen, die wir noch besprechen werden. Sind die großen Propheten wichtiger als die kleinen? Frage Nummer 2. Nach Joel 2,38, welcher Zeichen ist gegeben für den Anfang der letzten Tage? Frage Nummer 3, woher stammen Joel und Amos und wo predigten sie? Und Frage Nummer 4, welche Tatsachen sprechen für die Behauptung, dass Amos ein Missionar war? Amen. Halleluja.